Herzlich willkommen zur Rechenzeit. Mein Name ist Holger Breitling.
Und mein Name ist Andreas Kornstedt.
Und wir sind die Softwarearchitekten vom Dienst. In der Rechenzeit geht es um Softwarearchitektur und Softwaretechnik im Spannungsfeld zwischen harter Informatik und Informatikanwendung bis hinein in gesellschaftliche Themen. Rechts und links dieses Weges widmen wir uns weiteren Themen, auf die wir noch so Lust haben. Der Rechenzeit-Podcast wird von der WPS Workplace Solutions GmbH unterstützt, für die wir beide tätig sind. Ja, in unserer heutigen Episode soll es darum gehen, wie die Technikerkrankenkasse den Host losgeworden ist. Und da klingt jetzt der Host so ein bisschen wie eine Krankheit, die man besiegen muss, und mancher mag das auch so sehen. Aber davon mal ganz ab ist da festzuhalten, dass viele andere Unternehmen Gleiches vorhatten und es ist ihnen nicht gelungen, sie sind damit gescheitert. Und es ist natürlich besonders interessant herauszufinden, wie es die Technikerkrankenkasse hinbekommen hat, ihre Anwendung in einem langen und stetigen Prozess aus der Großrechnerwelt in eine aktuelle Softwarearchitektur mit aktuellen Ablaufumgebungen zu überführen. Und Auskunft darüber geben wird uns freundlicherweise Dr. Frank Griffel, der schon sehr lange bei der Techniker Krankenkasse beschäftigt ist und diesen Weg an entscheidender Stelle mitbegleitet und mitgeprägt hat. Und Frank, zu Anfang möchte ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Holger. Klar, gerne. Mein Name ist Frank Griffel. Ich bin zurzeit Leiter IT Online in der IT der TK. Ganz kurz nur dazu, online ist vielleicht erklärungsbedürftig. Wir haben eine starke nach innen gerichtete IT. Wir haben die IT-Strategie, alles, was uns strategisch wichtig ist, selber zu machen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich heute, gerade in großen IT-Bereichen. Viele verwalten nur Berater und Verträge. Wir entwickeln wirklich mit Hand am Arm selber. Das tun wir nach innen für 14.000 Kollegen und Kolleginnen. Das tun wir aber auch nach außen für 11 Millionen Versicherte. Und das ist dann mein Metier, sozusagen App- und Webanwendung. Das fassen wir unter dem Begriff Online zusammen. Das ist mein aktueller Job. Ich bin schon seit 20 Jahren bei der TK. Deshalb das Thema, was wir heute haben, begleite ich auch sehr lange schon. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, dass es da eine gewisse Nachhaltigkeit drin gibt. Aber da kommen wir nachher noch im Detail drauf. Ja, und vom Haus her bin ich eigentlich Naturwissenschaftler, also habe Physik, Chemie studiert, aber auch Informatik und habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, so ist es. Heute bin ich immer noch gerne in der IT unterwegs und habe sehr, sehr früh angefangen. Mit 11 Jahren bin ich eingestiegen bei Intel in der Qualitätssicherung der Mikroprozessortechnologie, bin bis heute da der jüngste Mitarbeiter ever. Also sprich, ich habe auch relativ viel IT schon mitgemacht, auch die sogenannte alte IT, die Hostwelt, ist mir natürlich irgendwann begegnet, auch wenn ich immer eher so ein bisschen moderner unterwegs war. Aber ob Hosten modern oder unmodern ist, das wird sicherlich gleich in den nächsten Minuten nochmal Thema sein.
Bevor du jetzt ganz kurz noch was weiter erzählst, die Frage ganz kurz, die kannte ich doch nicht, man kennt ja schon so einige Geschichten, aber Intel stellt einen 11-Jährigen ein.
Ja, das war damals, also es war in den USA, weil mein Vater in der Szene unterwegs war und ja, ich war immer schon sehr, sehr früh mit Sachen unterwegs und ja, was soll ich sagen? Also es hat Spaß gemacht, damals so die ersten 8080 Geschichten dann zu begleiten und natürlich nicht im Design, so weit war ich da noch nicht. Aber ich durfte die Dinger dann unter das Elektronenmikroskop packen und die Wafer analysieren, ob dann die Qualität auch okay ist und solche Dinge halt.
Da sind die Amerikaner ja teilweise sehr, also das liest man dann ja auch mal in der Zeitung, oh, 11-Jähriger macht seinen Doktor in sonst was, dass wir hier ja gar nicht
glauben. Ja, da hat mich jetzt keiner gefragt, ob ich das kann. Die haben mich da hingesetzt, haben nach 2 Tagen festgestellt, cool, der kann das irgendwie. Und dann war das so ein erster Job sozusagen und mein ernsthafter Einstieg damals auch wirklich noch teilweise bitweise programmiert, so auf Evaluationssystemen. Also ich komme so ein bisschen aus der Ecke, die sehr hardwarenah ist auch zu Anfang, aber mittlerweile bin ich dann doch reiner Software-Techniker oder Software-Chirurg oder naja, solche Rollen besprechen wir gleich noch ein bisschen.
Software-Archäologe. Du hast doch aber, genau, jetzt nochmal Promotionsthema, wollte ich nochmal fragen. Und promoviert überhaupt dann in der Informatik promoviert, ne?
Ja, also ich habe einmal über Zellbiologie in Chemie und dann einmal in der Physik über Zwei-Loop-Rechnung in der Quantenmechanik und einmal in der Informatik über komponentenbasierte Systeme.
Was, du hast dreimal promoviert?
Ja, das war so eine alte Wette mit einem Kommilitonen, wer zuerst den dritten schafft. Und er war schneller als ich, aber den dritten habe ich auch erst gemacht, da war ich sogar schon bei der TK.
Das wusste ich überhaupt nicht. Also du bist, streng genommen müssten wir dich als Doktor oder Doktor hoch drei.
Also das kriege ich auch manchmal auf irgendwelchen Briefköpfen oder so, aber das, normalerweise erzähle ich das keinem, vor allen Dingen auch nicht bei internen Systemen. Es ist schon schlimm genug, wenn überhaupt so ein Doktor bei so einem Mailing-System vorne vorsteht. Da lege ich auch keinen Wert drauf. Ne? Das ist, wie gesagt, eher intellektueller Spaß, sich mit den Dingen zu beschäftigen.
Okay. Also ich wusste jetzt nur, dass es von dir eben auch ein Buch gibt, das will ich auch noch, was damals zumindest auch, sag ich mal, relativ bekannt war zum Thema Komponenten, glaube ich. Also heißt das nur Komponenten oder Komponenten?
Ja, da denken immer alle, das ist meine Doktorarbeit. Das habe ich aber eigentlich nur so nebenbei geschrieben. Das ist nicht meine Doktorarbeit.
Nein, also die verkaufen sich in der Regel ja auch nicht so gut, weil die einfach eine andere Zielgruppe haben.
Ne? Genau. Schreibstil, ne? Klar, ja. Da steckt viel Know-how drin und es ist auch schon ein sehr akademisches Buch gewesen. Es war jetzt nicht so die praktische Programmieranleitung, aber das war so mein Beitrag zur ganzen Komponentendiskussion. Da lege ich eigentlich heute noch Wert drauf, dass wir uns eigentlich immer noch in der Steinzeit der Programmierung befinden, solange wir zeilenweise Code irgendwo eingeben. Na, ihr habt ja auch schon einen Podcast gemacht so zu Programmiersprachenthemen. Und eigentlich ist das für mich immer noch anachronistisch. Weil stellt euch vor, ein Mikroprozessor, ne, da schließt sich der Kreis wieder. Ihr wollt Mikroprozessor heute auf Transistorbasis bauen, kann kein Mensch. Ne? Das ist nur Zusammenstöpseln von Blackboxes. Und ab und zu wird mal eine neue Blackbox erfunden, aber die ist dann auch klein und überschaubar. Und so ähnlich stelle ich mir das eigentlich seit Jahrzehnten in der Softwareentwicklung vor.
Ist ja so schön. Also aktuelle Technik kann ja nur für jemanden anachronistisch sein, der selber schon in der Zukunft ist.
Ja.
So ein Stück weit, genau.
Ich erinnere mich damals an die Vorhersagen auch noch dabei. Auch dieses Schipersky-Buch war ja auch ein Beitrag zu der Diskussion. Und da war zu Anfang ja auch so eine Prognose, ist ja immer das gleiche Gartner-Group, ne? Diese sigmoiden Kurven dann und sagt so, jetzt ist es ganz wild, aber 10 Jahre in der Zukunft wird alles nur noch Komponenten sein und was soll ich sagen, es ist bisher nicht ganz so gekommen.
Ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Hobby zum Beruf machen. Ich habe nämlich mal also da praktisch einen Airbnb-Host gehabt, das war ein dänischer Orchestermusiker. Und der hatte mir so zum Abschied dann irgendwie, ich fand es ein bisschen traurig, sind wir irgendwie darüber nochmal ins Gespräch gekommen, da hat er sehr bedauert, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Er hat gesagt, das hat ihm ein bisschen die Freude, die unschuldige Freude an der Musik verdorben. Aber ich nehme wahr, Frank, bei dir ist das nicht so, dass du das bereust. Das finde ich sehr gut. Und möchte dann jetzt sozusagen überleiten ein Stück weit und auch kurz den Hintergrund, wie wir sozusagen zusammengekommen sind, erzählen. Ich hatte als Teil eines WPS-Teams auch mal die Aufgabe, ist schon wirklich eine längere Zeit her, bei der TK eben damals Entwicklungsprozesse und verschiedene andere Dinge mal anzugucken und darüber einen Bericht zu schreiben. Und da haben wir eben auch doch einen sehr guten Einblick, glaube ich, bekommen. Und ich habe das nie vergessen, dass mich das eben beeindruckt hat, wie langfristig, wie stabil, wie wenig, ja, sonst ist solche Themen immer sehr politisch in vielen anderen und auch turbulent manchmal, dann kommt es zu Krisen, dann wird wieder der Kurs total geändert und so weiter. Und bei euch ist halt so, war mein Eindruck, es gab einen Plan, wie man sich der Abhängigkeit vom Host, von den Großrechnersystemen, von den entsprechenden Technologien entledigen will und der ist sehr stringent über viele Jahre mit gleichbleibendem Tempo, mit gleichbleibender Energie verfolgt worden und dann eben am Ende zum Erfolg gekommen. Und ich hatte gerade im Vorgespräch eben zu dir gesagt, Frank, na, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Und dann hast du zu mir gesagt, nee, das passt jetzt genau. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn das jetzt zeitlich genau passt, was da jetzt kürzlich noch passiert ist. Und bin aber auch, freue mich auch auf das große Bild.
Ja. Also du hast das schon genau richtig geschildert. Wenn mich jemand fragt, wofür ich immer so stehe, sage ich immer, ich stehe für nachhaltige IT. Und das meine ich nicht im modernen Sinne des Umweltschutzes oder so etwas, sondern im Sinne von Langfristigkeit. Weil was ich noch nie so richtig mochte, ist in der IT, ständig wird irgendwas Neues erfunden und viele Basisprobleme werden gar nicht gelöst. Ne? Also wie viele Jahrzehnte konnten wir keine Umlaute vernünftig drucken, haben aber fancy irgendwas, hyper, sonst was Systeme entwickelt. Also es gibt so ein paar Grundlagen und ich persönlich habe immer so einen ziemlichen Langfristplan, eher so einen 10-Jahres-Plan, ne? Und dann belächeln mich so andere IT-Manager-Kollegen auch aus anderen Unternehmen, belächeln mich da gerne für, kann auch gar nicht sein, kann auch keiner in die Glaskugel gucken. Und ich behaupte immer doch, so ein paar Dinge kann man weise vorausplanen und sollte dann auch den Plan nicht ständig ändern, weil dann wird's natürlich nix. So, und ein bisschen ticken wir alle so in der TK und in der Historie muss ich jetzt erstmal ganz nach hinten gehen. Wir hatten einen Host, wie viele große versicherten Unternehmen und unsere gesamte Fachlogik war auf COBOL-Basis. Ne? Das ist heute immer noch sehr verbreitet, ne? Hinter den Kulissen, ist ja nicht überall weg. Aber wir haben 1997 gesagt, und das war für unsere Branche sehr, sehr früh, das kann ja nicht die Zukunft sein. Wir haben die Zukunft in so offenen Serversystemen gesehen. Von der Programmierung her hatten wir uns so ins Pflichtenheft geschrieben, objektorientiert wollten wir werden. Und dann war die Herausforderung zu sagen, ja, was ist denn die neue Technologieplattform? Und ja, wir wissen alle, 1996 kam Java auf die Welt. Einfach, schön, kompakt, zumindest damals noch, objektorientiert. Und wir hatten natürlich auch die Aufgabe, dass wir eine erkleckliche Anzahl COBOL-Entwickler hatten, die wir nicht entlassen wollten, die auch umgeschult werden müssen. Und gleichzeitig mussten wir uns doch extern erstmal versorgen mit bestimmten Know-how. Und damals ist etwas passiert, was wahrscheinlich der eigentliche Erfolgsfaktor dann einer 20-jährigen Erfolgsstory geworden ist. Das Top-Management hat uns damals nämlich einfach Zeit gegeben. Das heißt, die haben gesagt, so, jetzt schließt euch hier mal ein Jahr ein. Und überlegt mal, wie das alles neu geht. Also völlig ungestört, auch mit der entsprechenden Kapazität. Ich glaube, so eine Story könnten wir heute nie wiederholen, sozusagen, in dem immer stärkeren Marktdruck. Und das ist auch der Grund übrigens, warum man in der Privatwirtschaft häufig nicht so solide Ansätze findet, weil die hektisch mit einem gewissen Budget durchgekloppt werden, sozusagen. Und wir haben bei der TK so ein bisschen Philosophie, ich habe ja vorhin schon gesagt, also IT-Strategie selber machen ist das eine. Das andere ist, keine Legacy aufbauen. Das heißt, sobald ich die am Hals habe, werde ich sie auch nicht wieder los. Und natürlich ist es auch bei uns so, dass wir mal ältere Systeme noch betreiben müssen. Aber da steht sprichwörtlich bei uns ganz großes Plakat dann immer an der Wand. Hier übrigens demnächst 3 Monate Refactoring einplanen für das und das. Das heißt, wir erinnern uns ständig an diese Dinge und vergessen sie nicht. Natürlich machen wir auch mal einen Workaround und nicht immer gleich die exzellente Lösung. Aber es steht immer ganz dick irgendwo, hier bitte demnächst ablösen, nicht vergessen. Das ist auch so ein Mechanismus dabei. Und die dritte Säule der Strategie ist Quality First. Das heißt, so Workarounds, wie gesagt, tun uns weh und die machen wir möglichst gar nicht, außer in gewissen Notsituationen mal, sondern wir gucken, dass das qualitativ hochwertig ist. Und da muss ich auch ganz klar zugeben, das ist eine Luxussituation, dass wir das können. Und dieser Luxus begann aber eben schon 1997, indem wir ein Jahr, faktisch waren es nachher fast sogar 2 Jahre, Zeit hatten am grünen Tisch, uns zu überlegen, was wollen wir denn? Und wir haben damals gesagt, okay, Java, coole Programmiersprache, ist das Richtige für uns. Nicht zu schwierig zu lernen, bietet aber das, was wir so brauchen. Und dann gab es natürlich so frühe Experimente wie EGBs und Co., also so die Vorläufer des Java Enterprise. Und da haben wir gesagt, nee, das ist ja irgendwie komischer Kram. Und einer der Hauptgründe, die uns dann nicht haben auf den Zug aufspringen lassen, war das Timing. Damals gab es noch diese 1,5-Jahres-Zyklen der Komitees, die das dann durchspezifiziert haben. Haben gesagt, das ist ja viel zu langsam für unsere Entwicklung. Und wir haben deshalb entschieden, wir machen Pure Java. Das heißt, ja, wir haben uns für eine Programmiersprache entschieden. Jetzt fehlte uns noch eine Architektur. Und damals kamen gerade so die ersten Application-Server-Architekturen hoch. So IBM Tenga und solche Sachen gab es. Das war alles überhaupt nicht produktionstauglich für ein großes Unternehmen. Waren so die ersten Dinger. Aber die Architektur gefiel uns gut. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir halt einen Application-Server. So, und dann hatten wir also eine Basisprogrammiersprache und einen Application-Server.
Ganz kurz nur eingeschoben. Bisschen spitzfindig vielleicht, aber vielleicht ist ja auch also einer der Erfolgsfaktoren, nicht EJB gemacht zu haben. Also zumindest sehe ich da großes Potenzial, wie man da haben sich ja fast alle blutige Nasen geholt. Das habt ihr vermieden.
Da komme ich gleich zu. Das hat aber aus heutiger Sicht auch einen großen Nachteil. Da komme ich nachher.
Okay, mal gucken.
Aber erstmal, klar, damals wäre es totaler Fehler gewesen, das zu tun. Ein anderer Fehler, den wir damals nicht gemacht haben, der sehr en vogue war sozusagen, war das Thema Corba. Ja. Wir hatten nämlich zu Anfang eine externe Unternehmensberatung an Bord, die uns da so ein bisschen in die neue Welt führen sollte. Und die haben dann vorgeschlagen, ja, hier, das muss ein verteiltes Objektsystem sein. Hier, ihr habt 200 Dienststellen, da packen wir überall so versicherten Objekte und die kommunizieren alle miteinander.
Ein Albtraum.
Aber wir waren schon damals nicht so ganz doof und haben relativ gemerkt, was ist denn das für ein Quatsch? Wie soll das denn performen und skalieren? Wir hatten nichts gegen Corba. Ich selber war auch lange in der Corba-Szene unterwegs, aber für bestimmte Anwendungen nur und nicht für so ein Enterprise-System, wie wir das davor hatten. Wir haben uns dann relativ schnell von denen getrennt und sind bei unserer Schiene geblieben. Application Server, Standard, Mehrschicht-Architektur, Java. Ja, und was machte man damals als Client? Ja, Swing. Nun waren wir aber im Jahr 97, 98, 99 so in dieser Phase. Und da hat jeder gesagt, Swing ist ja totaler Blödsinn. Sieht irgendwie schick aus, ist er so langsam, kann man ja nichts mit anfangen. Und da war auch eine andere Taktik von uns sehr hilfreich, nämlich das Risiko einzugehen. Wir haben einfach gesagt, ja, wir brauchen ungefähr 2 Jahre für diese Vorbereitungsphase. Bis dahin sind die Rechner so und so viel mal schneller, dann ist das mit Swing auch kein Problem mehr. Und genau so ist es auch gekommen. So, das heißt, wir hatten diese Komponenten zusammen. Ja, Swing-basierter Client, Java Mehrschichtarchitektur. Warum haben wir damals nichts mit Web und Co. gemacht? Ja, aus heutiger Sicht waren wir da im Steinzeitalter der Web-Technologie. Es gab noch keine klassischen Frameworks wie heute. Und für ein typisches Enterprise-System, also mit 10.000 Leuten an einem Arbeitsplatz intern, haben wir nur Nachteile gesehen, das in den Griff zu kriegen. Und auch softwaretechnisch war uns das schon damals nicht ganz geheuer, weil man typischerweise in der Webentwicklung mit sehr vielen Artefakten rumhantiert. Während bei Pure Java, ja, habe ich saubere Klassen, habe ein bisschen Source Code und das war's auch schon. Jetzt muss ich aber noch was sagen zu dem Pure Java. Nächster Erfolgsfaktor, zumindest in der damaligen Zeit. Wir haben dann all das erfunden, was heute JEE ist. Also Persistenzdienst und alles Mögliche selber gebaut, was man so braucht in der Welt. Und waren extrem erfolgreich damit. Wir haben auch circa 10 Jahre lang sehr intensiv mit den Sunlabs zusammengearbeitet. Viele JDKs, die rauskamen, hätten eigentlich hinten Strich TK heißen müssen, weil wir waren immer ein sehr beliebter Evaluationspartner von Sun, weil wir einfach eines der größten Systeme überhaupt waren. Das heißt zum Beispiel die ganzen Garbage-Collector-Generationen, die es so gab, ihr erinnert euch, das war immer ein heikles Thema. Ja. Wir haben es immer bei uns gerne getestet. Und zwar nicht, weil wir so viele Millionen Lines of Code hatten damals, sondern weil wir so viele Objektinstanzen haben. Wir haben nämlich die Objektorientierung im Systementwurf sehr ernst genommen, sehr mit einem sehr feingranularen Objektmodell gearbeitet. Und wir haben so circa, auch heute noch, so circa 4 Milliarden Objekttransaktionen pro Server. Und wir haben so 30 bis 50 solche Server parallel laufen. Das heißt, da hat ein Garbage Collector schon gut was zu tun gekriegt. Also das heißt, wir haben sehr tief auch in der VM rumgewühlt. Und ein anderer Grund, warum wir sehr bytecode-nah auch waren, ist unser Security-Konzept. Auch das ist im TKEasy relativ legendär, weil bei uns sich quasi die Objekte selber schützen. Das heißt, es gibt gar keinen Anwendungscode außenrum, der irgendwas mit Security macht. Der Entwickler kann deshalb weder was falsch machen noch vergessen an der Stelle, sondern es wird quasi per Bytecode-Injection während in der CICD-Pipeline sozusagen Security-Code reingeschleust. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel, was ist ein Objekt bei uns? Ne? So der Versicherte ist klar, ist ein Objekt, so modelliert. Und dieser Versicherte kann aber individuell für sich, für seine Instanz, also nicht klassenbasiert, entscheiden, darf zum Beispiel der Sachbearbeiter X, darf der eigentlich auf mich zugreifen? Der merkt das also, in welchem Kontext das alles abläuft und wer da vor dem Rechner sitzt und sagt eben, nö, darfst du nicht.
Aber ich habe es eben richtig verstanden, ihr injiziert das ja, ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen aspektorientiert, nehme ich an. Mhm, genau. Das heißt eben, es ist nicht in dem Fachmodell, dass das versicherte Objekt selber sozusagen das weiß, weil das wäre ja, also ich würde es nicht als schön empfinden und nicht als richtig, sondern es ist einfach technisch durch die Injektion an dieser Stelle im Kontrollfluss eingebaut. Ne?
Genau, aber deshalb...
Ich wollte es nur erklären.
So. Ja, genau. Nee, aspektorientiert war schon ein bisschen der richtige Begriff, war ja auch mal so ein gewisser Hype. Und der Vorteil ist eben aber tatsächlich, dass wir ein System haben, was der Datengenügsamkeit, die natürlich auch für uns, wir sind ja auch eine öffentliche Körperschaft, sowieso oberstes Gebot Datenschutz, aber auch der Datengenügsamkeit am Arbeitsplatz absolut Rechnung trägt. Ist aber jetzt, wie gesagt, nur ein Detail, was ich erwähnen wollte, weil es auch was mit dem Thema Java und was bietet Java für Vorteile oder bot damals auch für Vorteile hat. Und das war einfach das Thema Bytecode auch. Ne? Ich hatte also eine zweite Ebene, wo ich dann rumbasteln konnte, im Zweifelsfall auch noch zur Laufzeit sogar.
Du hast jetzt den Begriff TK-Easy einmal schon erwähnt. Das wollte ich nur vielleicht, dass du das nochmal, der kam jetzt nur so beiläufig, dass wir das nochmal definieren.
Genau. TK-Easy heißt TK, ergonomisches Anwendungssystem.
Gut.
Das ist sozusagen das Akronym. Und wo kommt das her? Das kommt auch aus den Jahren 97, 98, als wir alle noch vor einem grünen IBM-Terminal saßen sozusagen. Nix Maus, nix Windows. Also zur damaligen Zeit, wenn man in die Akademie geguckt hätte, ne, da lacht man sich ja schlapp, ne, da waren wir alle schon objektorientiert rauf und runter. Aber was draußen tatsächlich bei den Anwendern passierte, war eher diese Welt immer noch. Und deshalb haben wir gesagt, Ergonomie ist ein großes Thema für uns bei diesem neuen Systementwurf. Ne? Also klar ging es Richtung Windows, Fenster, Maus und so weiter. Übrigens kann ich vorwegnehmen, eine der größten Einführungshindernisse war tatsächlich die Mausbedienung. Damit hätten wir alle gar nicht gerechnet in dem Moment. Aber kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn es tausende Menschen gibt, die jahrelang eine Tastatur nur gewohnt sind, das war schon tatsächlich eine interessante Hürde dann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten dann also alle Bausteine zusammen und haben gesagt, okay, das ist unsere Zukunftswelt. Den Host wollen wir loswerden. Das hast du so eingangs gesagt, so krankheitsmäßig. Dazu muss ich nochmal sagen, wir haben unseren Host immer geliebt. Es ist meiner Meinung nach bis heute eine der besten Transaktionsmaschinen aus Transaktionsmonitorsicht, die man sich kaufen kann. War auch sehr heikel. Ich komme ja gleich noch zu, wie die heutige Welt aussieht. Aber eines der heikelsten Bausteine war zu sagen, wie kriegen wir denn in einer offenen Datenbankwelt die gleiche Transaktionssicherheit hin, die uns der Host bot. Alles andere, ja, da kann ich mit Serverarchitekturen mittlerweile problemlos mithalten.
Wir halten mal fest, der Host hat nicht deshalb so lange gelebt, weil er so schlecht war.
Genau.
Sondern auch neben dem proprietären Aspekt und dieser Verhaftung, auch weil er in vielen Dingen sehr gut war.
Absolut. Wir haben auch nie den Fehler gemacht, einen Host veralten zu lassen. Also wir hatten immer die neueste Generation der Hardware. Ging natürlich auch mit entsprechenden Software-Updates her. Das heißt, wir haben immer darauf geachtet, dass wir da auf dem Stand der Technik bleiben. Und wir haben auch immer an die Technik geglaubt. Nur wir haben nicht dran geglaubt, dass wir eines Tages noch COBOL-Entwickler finden auf dem Markt. Und wir haben natürlich die Geschlossenheit des Systems gesehen, die auf eine gewisse Art sogar ein Vorteil ist. Und wir haben natürlich die Kosten gesehen. So, und aus diesem Dreiklang wird dann so eine Entscheidung zu sagen, hey, wir wollen den Host ablösen. Dann ging so bei das Gerücht bei uns über die Flure, hey, wir wollen den Host ablösen. Das hat natürlich irgendwann auch mal unser Host-Lieferant mitgekriegt und fand das nicht so witzig. Wir fanden es aber auch gar nicht so witzig, weil das war noch gar nicht beschlossen. Wir haben das immer verkauft, als wir schaffen die Voraussetzung, ihn abzulösen. Ob wir ihn eines Tages ablösen, entscheiden wir aus ganz anderen Gründen zu einem ganz anderen Zeitpunkt unter Umständen. So, das heißt, wir haben angefangen, die gesamte Fachlogik in die Java-Welt zu transportieren. In dieses TK-Easy-System. Wie gesagt, TK-Easy, Standard-Java-Mehrschicht-Architektur, Besonderheit, bis heute ein eigener Application-Server und ein eigenes Business-Framework. Ich komme gleich noch zu, wie dann langsam Neuerungen einfließen, aber das ist erstmal die Basis. Und darauf muss man sich vorstellen, laufen heute 160 Anwendungen. Und das ganze Ding ist, wie man heute neudeutsch so schön sagt, ein Modulit. Ne? Es ist also insbesondere aus Release-Sicht sehr monolithisch. Es ist intern aber natürlich schon modular. Wir unterscheiden nicht nur diese Anwendungsebene. Es gibt Einzelbausteine, die auch wiederverwendbar sind zwischen den Anwendungen und so. Aber es ist klassisch, auch von der Bauweise im Release dann, ein Modulit.
Halt. Sind es jetzt 160 Modulithen oder ein Modulit?
Es ist ein Modulit, der 160 Anwendungen präsentiert, sozusagen, an die Arbeitsplätze unserer Mitarbeitenden. Eine Philosophie dabei war, unsere Mitarbeitenden sehen genau eine IT-Umgebung am Arbeitsplatz. Nicht 20 verschiedene Anwendungen von 30 Herstellern und 5 Webbrowser, sondern sie sehen genau ein Ding. Das führte dann auch zur Philosophie. Wir haben ja zum Beispiel auch SAP im Haus, einfach was das Zeug gut kann, nämlich zum Beispiel Buchhaltung machen. Das ist aber alles versteckt hinter dem TK-Easy. Das heißt, unsere Sachbearbeitenden sehen das gar nicht, sondern die haben irgendwie, wir nennen das zum Beispiel einen Belegstep, also da, wo Belegdaten vielleicht eingegeben werden oder nachgeguckt werden, den sehen sie im TK-Easy. Und dass dahinter irgendwo ein SAP hängt und irgendwas Wildes bucht auf irgendwelchen Kontenrahmen, Das wissen die gar nicht. Das wiederum fand natürlich unsere Personalvertretung immer klasse. Ne, sowas verkauft sich natürlich gut. Wir haben nur eine Lernkurve. Und die Praxis hat uns da auch recht gegeben. Es ist ja auch in der Krankenkassenszene gibt's ja auch viele Wechsler sozusagen, also viele Mitarbeitende, die zwischen den Kassen mal den Arbeitgeber wechseln. Und immer wenn Leute zu uns kamen von anderen Kassen, haben die gesagt, das ist ja cool. Nach einer Woche habe ich das jetzt hier im Griff. Macht Spaß. Ich muss auch nur eine Sache lernen. Und Mensch, früher hatte ich hier so komische Systeme, fühlten sich komisch an. Und davon habe ich auch noch mehrere. Also da hat uns immer die Praxis bestätigt, dass wir da ein ganz ordentliches System designt haben, auch aus Anwendersicht, obwohl der Fokus ganz klar zunächst auf Performance lag, also eher auf eine Backend-Sicht. Denn wir waren damals ja angefangen, da hatten wir die Situation, dass wir eine Kundenberatung bei uns mit 40 Mitarbeitenden zum Beispiel über eine ISDN-Leitung versorgen mussten mit einer Swing-GUI. Ich kann vorwegnehmen, beziehungsweise jetzt ist es ja Vergangenheit, aber das haben wir tatsächlich hingekriegt, ne, mit viel geschickter Softwareoptimierung, ein paar neue Pattern erfunden auch. Das brauchen wir natürlich heute nicht mehr. Aber es ist immer noch im Bauch vom Ticker Easy und es bietet immer noch Vorteile. Also wir können immer noch überlegen, brauchen wir jetzt 100 Mbit oder ein Gigabit? Und wenn wir die dicke Leitung nehmen, dann haben wir Platz für viele andere Dinge, die wir heute brauchen. Also Homeoffice, Videokonferenz, ne, ist ja kein Geheimnis, ne, sowas braucht heute Bandbreite und vielleicht nicht unbedingt der kleine Client der eigenen internen Anwendung. Also da profitieren wir letztlich heute noch von der recht gelungenen Architektur. So, was ist jetzt mit dem Host passiert in der Zwischenzeit? Fachlogik war weg, aber wir haben weiterhin unsere Stammdaten im DB2 gehalten. Das hat unter anderem den Grund, den ich vorhin schon sagte, das Transaktionshandling. Besser, sicherer und schneller geht's einfach gar nicht. Und das war auch jahrelang so. Also da konnten andere Serverhersteller sonst was erzählen. Kurz mal nachgemessen, nein, da kam keiner ran. So. Und das war eine große Hürde für uns. Also wir wussten immer, ja, als nächstes kommt die Datenbank weg. Aber wir haben es nicht eilig. Es läuft ja alles und es läuft extrem solide. Das heißt, wir hatten die Java-Architektur, aber im Hintergrund Stammdatenzugriff auf DB2. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, wir haben nie so etwas betrieben wie Master Data Management. Das heißt, wir hatten nie dezentrale Datenbestände, die wir mühsam irgendwie angleichen mussten, sondern wir hatten immer eine sehr zentrale Datenhaltung, auch eine sehr zentrale Datenmodellierung. Und das ist zwar ein sehr zentraler Bottleneck-Ansatz, könnte man heute in der Microservice-Welt auch sagen, aber er hat auch riesen Vorteile gehabt, konsistente und hochqualitative Daten wirklich zu haben. Und das auch noch performant.
Ich würde einmal gerne kurz nachfragen, weil du hast jetzt so gesagt, ja, die Fachlogik ist jetzt auf Java, so als ob das quasi, das wäre jetzt das Einfachste von der Welt. Aber tatsächlich, du sagst ja 160 Anwendungen und da gibt es alle möglichen Querabhängigkeiten technisch, aber es gibt auch prozessual dann irgendwelche, ne, wo man, da, also ich kenne das aus vielen anderen Projekten, wo man dann denkt, ja, das könnte man wunderbar so machen und dann fällt einem auf, aber dann, wenn ich das so mache, wer schickt dann die Rechnung? Oder sowas, ja? Also vielleicht ist das jetzt auch nicht speziell dein Beritt, weil man kann ja auch nicht in allem Experte sein, also bist wahrscheinlich jetzt nicht in jedem Fachbereich der Krankenversicherung Experte, aber kannst du über die Schwierigkeiten oder Herausforderungen aus diesem Kontext noch was sagen?
Also wenn ich sowas wie eine Migration mache, habe ich ja immer zwei Möglichkeiten. Ich mache eine 1-zu-1-Migration, also ich kenne die alte Logik, ich kenne die alten Prozesse, die gelten auch immer noch. Gerade bei uns stehen viele Prozesse ja einfach im Sozialgesetzbuch. Das heißt, ich muss sie mir gar nicht überlegen. Ich brauche nur lesen, ach, so soll das sein. Ja, dann muss ich das wohl so machen. Das heißt, 1-zu-1-Migration ist sehr verlockend in so einem Szenario. Und dieser Migrationsprozess, ich habe das jetzt eben so gesagt, wann wir begonnen haben, aber auch die Phase hast du ja selber noch miterlebt mit dieser Begleitung. Vielleicht erkläre ich das noch kurz. Wir haben jährlich immer ein Architektur-Review gemacht von außen. Also immer hat uns irgendwer mal beurteilt in dem Ganzen. Weil wenn man immer alles selber macht und immer im eigenen Saft schmort, gerät man natürlich auch, läuft man Gefahr, da irgendwas zu verpassen oder einen verstellten Blick zu haben. So waren wir ja damals auch zusammengekommen. So, und dieser Prozess, das waren 15 Jahre. Also bis so die letzte Kleinigkeit da an Fachlogik weg war.
Deswegen ging mir das jetzt etwas schnell, ja.
Genau, nee, ich werde auch darauf zurückgekommen, weil jetzt, warum dauert so eine Migration? Also damals habe ich gesagt, hatten wir so eine Unternehmensberatung im Haus, die hat gesagt, 3 Jahre dauert das. Ja, okay, muss ich jetzt nicht kommentieren. Das kann gar nicht nur 3 Jahre dauern, weil, wie du sagst, ich muss alte Prozesse verstehen, ich muss mir neue Logik überlegen und. Und dann standen wir vor der Entscheidung, bei jeder einzelnen Migration, wir haben das sozusagen, ich nenne das mal anwendungsweise migriert, genau vor dieser Sache, ist das jetzt 1:1, damit es schnell geht? Oder müssen wir nicht mal genau drauf gucken, stehen, ist das noch ein effizienter Prozess? Auch wenn er im Gesetz steht, können wir ihn ja vielleicht anders leben. Und was fehlte dieser Anwendung eigentlich schon immer? Vielleicht war die alt, aber da fehlte auch immer was. Und das nannte sich bei uns immer der sogenannte fachliche Lückenschluss. Und in der Migration, in jedem einzelnen Migrationsprojekt, das waren so ganz viele kleine Projekte, die wir aneinandergereiht haben, war dann immer die Diskussion, wie groß ist der Anteil des fachlichen Lückenschlusses. Und das wurde für jede Fachlichkeit, du hast das gerade angesprochen, Krankenkassengeschäft ist komplex, also deutlich schwieriger als Steuerrecht. Und ja, da muss ich eben gucken, lohnt es auch? Also ein bisschen Kosten-Nutzen-Verhältnis und Wirtschaftlichkeit muss man bei so einem Gesamtmigrationsding dann auch sich angucken. Und so die Dinger, die nicht so große Bauchschmerzen machen, die haben wir recht weit nach hinten geschoben. Und die, wo wir echt einen Quick-Win hatten, auch fachlich, auch im Service für unsere Kunden, die haben wir nach vorne gezogen. Und da war auch erlaubt, dass der fachliche Lückenschluss im Zweifelsfall größer ist. Aber fachlicher Lückenschluss heißt ja letztlich nichts anderes als neues Softwareentwicklungsprojekt. Ich muss neu denken, ich muss neu designen, vieles überlegen. Das dauert manchmal länger, als wenn ich nur, den Prozess technisch übertrage in eine andere Umgebung.
Und das heißt eben auch, dass ich für den Aufwand, der ja da anfällt, die Investitionskosten, dass ich dann auch eine Verbesserung erreiche, die nicht nur technisch ist. Ne? Das ist also was absolut ganz Tolles. Ne?
Genau, wir mussten ja auch immer überzeugen, warum machen wir das eigentlich alles? Und auch so ein Vorstand hat damals regelmäßig einmal im Jahr gefragt, ey, sag mal, ihr baut da selber einen Application-Server? Ich habe hier gerade in der Zeitung gelesen, da gibt es da 1000 Stück am Markt von. Und da hatten wir auch immer diese Phasen, wo dann regelmäßig die Hersteller zu uns kamen und wie das so ist im Pre-Sales, na hier, ich habe den besten Application-Server ever. Ja, dann haben wir die kurz mal installiert, gestartet und verglichen und dann sind sie alle wieder gegangen und haben gesagt, nee, so schnell und performant kriegen wir es leider doch nicht hin. So, und irgendwann kam auch die Phase, da hat uns dann keiner mehr gefragt, da überzeugte einfach das reale Leben, was wir ja nachgewiesen haben, dadurch, dass wir so gut, also wir haben nie große Desaster erzeugt, keine Riesenfehler und das Ganze performte auch noch immer gut. So, das heißt, da waren wir eigentlich immer ganz zufrieden. Und diese Migrationsphase, da waren wir nicht ganz zufrieden, weil die doch verdammt lange gedauert hat. Also eigentlich dachten wir, aber das kennt ihr selber, sehr große, sehr komplexe Projekte, weil die ja alle zusammenhängen, diese Anwendungen. Das kann man nicht künstlich herbeireden, notfalls kostet es halt die Zeit. Und jetzt kommt das, was du eingangs erwähnt hast, jetzt musst du diesen Nachhaltigkeitsgedanken haben und sagen, oh, jetzt bin ich schon im vierten Jahr und eigentlich sollten es doch nur 3 sein, jetzt biege ich mal rechts ab. Und das wäre ein Fehler gewesen, den wir natürlich auch nicht gemacht haben, sondern wir haben gesagt, ja Moment, es ist ja alles im Boot, ne? Also täglich operatives Geschäft läuft, wir kommen gut voran, wir machen unsere Mitarbeitenden glücklich, weil sie ständig neue Anwendungen haben. Ja, dann machen wir den Weg genau so weiter. Also werden auch nicht langsamer oder so oder faul, aber wir machen uns auch nicht selber kaputt, weil ihr müsst ja auch überlegen, während der ganzen Zeit entstehen ja auch komplett neue Lösungen und Anwendungen. Also gleich in der neuen Welt dann. Aber gerade die, die das in Auftrag geben, die halten das ja für viel wichtiger, als jetzt den alten Kram zu migrieren. Also das konkurrierte auch immer. Und ich glaube, so in der Rückschau, also manchmal war ich da auch ein bisschen ungeduldig, aber in der Rückschau haben wir da eine sehr gute Balance gefunden zwischen diesem Vorgehen. Nur man muss eben auch diese Brille haben. Nee, ich bin jetzt nicht der Manager, der gerne in 2 Jahren hier den nächsten Karriereschritt im anderen Unternehmen machen will. Und deshalb muss ich hier schnell ein Erfolgsprojekt runterhobeln. Sowas kann man halt nicht in 2 Jahren machen. Ne? Und da muss man halt sagen, nee, selbst falls ich gehe, ich plane es aber so, dass mein Nachfolger das so eine kontinuierliche Welt vorfindet halt. So, und das war immer so ein bisschen die Denke dabei, weil wir auch, ich sag mal, auch bewiesen hatten, dass es der richtige Weg war. Also, das muss man, glaube ich, immer tun.
Wenn ihr sagt, 15 Jahre Dauer für diese Migration, dann heißt das eben nicht. 15 Jahre war im Prinzip auch Blockade von neuen Anwendungen und so, sondern das hat gerade eben auch deshalb so lange gedauert, weil eben wichtige Vorhaben nicht blockiert wurden dadurch. Ne?
Genau. Das meine ich mit ausgewogener Balance. Das muss seinen Raum haben. Das ist die gleiche Diskussion, die ich heute ja auch gerne mal habe. Warum habt ihr jetzt 3 Monate keine Features geliefert? Ja, weil wir 3 Monate Refactoring gemacht haben, weil sonst hätten wir in 5 Jahren ein komisches Gurkensystem, mit dem keiner mehr arbeiten kann. Also auch da planen wir immer diese Balance ein. Das darf nicht zum einen oder anderen ausschlagen sozusagen, aber diese Balance da, den richtigen Weg zu finden, das ist die Kunst eigentlich dabei.
Ich glaube, ein besonderer Faktor, das höre ich jetzt auch ganz vielen Stellen raus. Ich besinne mich immer noch, es gibt so eine, als ich damals Informatik studiert habe, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, das war für mich ein ganz neuer Blickwinkel. Auf einmal, man guckt ja doch auch mal erst oft erst so technischer drauf. Und dann hatte ich eine Vorlesung hier bei Christiane Floyd damals in Hamburg gehabt. Und die hat dann eben unter anderem aus ihrer Erfahrung, die sie dann bei Siemens gewonnen hatte, mit Teams gesagt. Und das war für mich, wie gesagt, damals ganz neu. Sie sagte, Softwareentwicklung ist ein sozialer Prozess, bei dem unter anderem auch Software entsteht.
Korrekt.
Und das fand ich eben damals, ja, was redet die Frau da? Das ist irgendeine merkwürdige, naja, Gott, ignoriere das mal. Oder ich konnte es erstmal nicht einordnen.
Du hast es nicht so ernst genommen.
Ich habe es nicht so ernst genommen damals, aber ich muss nicht sagen, ich habe es trotzdem nicht vergessen, weil es eben auch so herausstach aus dem, was man sonst alles gehört hatte. Und gerade, was du eben alles erzählt hast, Frank, das finde ich, das hat das alles wieder hervorgerufen jetzt in mir. Weil du sagst eben, wie können wir, dass du eben sagst, vor allem, es ist eben auch sehr viel personengetrieben gewesen. Also eben, was mache ich mit den COBOL-Entwicklern? Eben sind ja Menschen, die sagen, wie bin ich mit meinen Leuten umgegangen, dann auch eben, dass jetzt die sind glücklich, dass sie es machen können. Wie du mit dem Vorstand eben auch das gesagt hast, dass der auch unterstützt hat dabei und gesagt hat, nein, wir müssen jetzt nicht das sofort machen. Es sind eben ganz, ganz, ganz wirklich viele diese sozialen Faktoren, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und das freut mich, das nochmal jetzt auch so deutlich zu hören, weil eben doch sehr viel immer sehr technisch argumentiert wird in vielen Sachen und das eben hinten runterfällt. Aber das ist eben wirklich anscheinend, das freut mich auch, dass das so ein schönes Beispiel bei euch ist, dass man eben sieht, wenn man so eine, ja, einen auch so ein, ja, ich sag mal, ob es jetzt mit Vertrauen jetzt schon, das ist ein sehr großer Begriff dann da ist, aber wenn man eben wirklich so eine Basis schafft, dass man sieht, guck mal, alle profitieren auch davon und alle werden glücklicher in Anführungsstrichen auch, als sie vorher sind, dass das eben auch dann einfach diese Grundlage schafft, dass man sagt, gut, dann lass sie mal machen, das scheint ja zu funktionieren und eben nicht dann dauernd dieses, wie gesagt, dieses Rumgereiße, ne, wie du auch sagtest, jetzt mal schnell rechts abbiegen, dass das auch unterbleibt. Genau.
Das erfordert eben im gesamten Management auch eine gewisse Weitsicht, ja, aber auch in der Eigenverantwortlichkeit jedes Mitarbeitenden so ein bisschen, weil die ja teilweise lange am Ball bleiben mussten. Die mussten ja die gleiche Geduld mitbringen. Man könnte ja auch sagen, oh, jetzt schon wieder so ein Ding migrieren, ich habe doch gerade eins erfolgreich hingekriegt. Aber auch da galt natürlich, wir haben jeden Technologiewechsel ja auch mitgemacht und ständig Neuerungen eingebaut. Es gab also immer was zu lernen, zu erforschen, um auch ein Migrationsprojekt attraktiv zu halten. Das war auch immer eines unserer Erfolgsgeheimnisse, nicht zu sagen, ja, es gibt so ganz fancy Innovationsprojekte, da sind die besten Köpfe bei uns, nur und die anderen können ja so ein bisschen die alten Sachen wegschaffen. Das war nie dieser Plan sozusagen.
Also ihr seid nicht bei Java 1.4 noch?
Nein, aber ich kann auch etwas, was ich aus heutiger Sicht ein bisschen als Fehler, naja, Fehler ist immer ein großes Wort, was ich heute nicht wiederholen würde und das aktuell auch nicht tue in meiner jetzigen Verantwortung, ist, wir haben damals klar gesagt, also so einen Application-Server bauen, das können nicht so viele Menschen auf der Welt. Also das kann nicht jeder, der jetzt gerade von der Uni kommt und mal Java gesehen hat. Und auch so Security-Dinge oder so High-Performance-Persistency und so. Mann, das sind so, da braucht man Cracks. So, und dann haben wir angefangen, ein Framework-Team haben wir das genannt, gibt es auch heute noch, aufzubauen. Da haben wir solche Leute gesammelt, solche Köpfe, die das können. Und mit denen schaffe ich aber natürlich nicht, Millionen Zeilen von Code zu migrieren. Das heißt, wir haben in Anführungsstrichen unsere normalen Anwendungsentwickler gehabt, die durch das Framework von vielen Dingen befreit waren. Die haben weder direkt was mit einer Datenbank zu tun gehabt, noch mussten die, wie gesagt, über Security was wissen. Das heißt, dort wurde eine ganze Menge Technikdetail rausgenommen, was es aber für den typischen Informatiker auch unter Umständen langweiliger macht und auch eine andere Lernkurve dann nur erlaubt. Dafür waren unsere Anwendungsentwickler extrem gut in der Fachlichkeit. Das heißt, manche unserer ITler wussten besser als unsere Fachkollegen Bescheid über die Krankenkassenprozesse. Das ist auch heute noch so ein Riesenvorteil in gemeinsamen Projekten, weil der ITler nicht mühsam denken muss, was redet der da für ein Kauderwelsch und von dem Prozess habe ich ja noch nie gehört, sondern da ist ein auf Augenhöhe ein Miteinander zwischen Fachlichkeit und IT in der Gestaltung solcher Sachen. Dieser Raum war aber auch da, weil, wie gesagt, sie mussten sich nicht auf Technik nur dann kaprizieren. Problem ist eben, wenn man jetzt neue Leute einstellt, muss man denen immer ganz ehrlich sagen, in welchem Bereich arbeiten sie und sind sie dafür eher geeignet oder vermissen sie da was? Das hat auch immer geklappt. Mhm. Aber auf Dauer führt es dazu, dass man so eine Zweiklassengesellschaft hat. Und du warst gerade beim Thema Menschen und soziale Systeme. Und das belastet das Verhältnis. Da entstehen auch Mauern, da entstehen Begehrlichkeiten. Und das haben wir sehr spät, aber nach und nach lassen wir das jetzt abflachen sozusagen. Der Einstieg ist natürlich immer, wenn man so eine Framework-Truppe hat, ist ein Bottleneck. Ne? Alle Anforderungen, die elementar sind, landen da. Also andere Entwicklungsteams dürfen plötzlich auch solche Komponenten aus Framework-Sicht entwickeln. Allerdings ist Framework dann immer noch Quality Gate sozusagen. Das ist so ein erster Schritt. Und bis hin zu irgendwann, naja, alle haben es verstanden, alle gehen verantwortungsvoll mit um und können auch sich mal selber helfen bei solchen Dingen.
Ich finde das ganz spannend und habe das gerade noch mal nachgeguckt. In Episode 12 hatten wir hier den Andreas von Benten von der Firma ITOV zu Gast. Dieses Unternehmen baut Software für Berufsgenossenschaften und die verfolgen jetzt nicht so einen Framework-Ansatz wie ihr, aber einen Generator-Ansatz. Und der hat durchaus ähnliche Folgen. Da gibt es dann nämlich auch ein dediziertes Team, das diesen Generator entwickelt. Die müssen alle möglichen Oberflächen, Netzwerk, Persistenztechnologien und so weiter bis ins Detail beherrschen, damit sie eben diesen Generator bauen können, der entsprechenden Code ausspuckt. Und dann gibt es Fachentwickler, die also technisch nicht so hochqualifiziert sein müssen, sich aber dann eben auf die Fachlichkeit konzentrieren und vielleicht da auch für die Kommunikation mit den Anwenderinnen und Anwendern entsprechend Skills haben müssen.
Also man muss eben gucken, es gibt ganz klar Menschen, die finden das total cool. Die haben Informatik studiert, weil die wollen Lösungen schaffen für Menschen. Und die wollen mit diesen Menschen zu tun haben, die wollen das Feedback haben. Und dann passt das auch. Na, man muss es ihnen nur gut sagen, wie der Job genau aussieht. Dann kann man sowas auch besetzen. Was mich daran bewegt ist, erstens wird es schwieriger, solche Leute zu finden. Aber eigentlich bewegt mich daran, ich bin nicht mehr so flexibel im Personaleinsatz. Ich brauche nämlich dann plötzlich in irgendeinem Projekt bestimmte Kenntnisse. Und die hatten großer Anteil Entwickler plötzlich nicht, weil sie nie die Chance hatten, in der Weiterentwicklung das irgendwo auch zu lernen, bestimmte Dinge. Also ich beschneide mich irgendwann auch als Management plötzlich selber in meinen Ressourcen. Und neben diesem, wie soll ich sagen, sozialen Ungleichgewicht auf den Fluren ist das ein wesentlicher Faktor, warum ich das nicht ganz so mehr machen würde. Ich kann kurz einen Exkurs machen. In meiner aktuellen Online-Welt bin ich jetzt gerade dabei, nach 4 Jahren ohne, wieder ein Framework-Team einzuführen. Da haben wir alle schräg angeguckt und so nach dem, ja, jetzt so einen zentralen Bottleneck und so, habe ich gesagt, ja, ich weiß, was ihr meint, aber ich brauche ein gewisses Quality-Gate. Also ich habe eine sehr verteilte Entwicklungsmannschaft, die extrem verteilt ist. Und da eine IT-Governance aufrechtzuerhalten, ist eine der größten Herausforderungen. Und das möchte ich tun, weil da habe ich eben 20 Jahre gute IT-Erfahrung in der TK mit gesammelt, dass man bestimmte Dinge nicht der freien Meinung überlässt, ne, sondern es ist bei uns immer ein Diskussionsprozess zwischen allen. Es gibt keine Anordnungen aus dem Management, sondern morgen machen wir SAP oder sowas. Sowas gibt es nicht bei uns. Aber es ist immer ein Diskussionsprozess. Und am Ende steht aber eine Entscheidung. Und irgendwann standen wir vor der Entscheidung, machen wir jetzt für unsere Technologie im Online-Bereich React, Vue oder Angular. So, jetzt kann man drauf gucken als Informatiker und denkt, ja, ist ja irgendwie das Gleiche, das ist doch nicht so. Ne? Aber ich muss mich entscheiden, weil ich möchte nicht 5 Teams mit der einen, 5 Teams mit der anderen und 3 Teams mit der nächsten Technik. Warum möchte ich das nicht? Es gibt Unternehmen, die machen das so, weil sie ganz glückliche Mitarbeitende in den Teams haben. Aber wehe dem Moment, wo einer dieser Mitarbeiter mal geht oder das Team mal wechseln möchte oder auch muss, dann wird es langsam schon schwierig, so ein Zoo wieder einzufangen. Und wir machen das anders. Wir holen uns solche Technologien dann ins Haus, bauen ein paar Prototypen, vergleichen die und bilden uns eine qualifizierte Meinung. Die ist manchmal sehr selbstbewusst. Auf die Art haben wir uns häufig in der Vergangenheit auch schon mal gegen den Mainstream entschieden. Zum Beispiel Spring ist ein schönes Beispiel. Wir haben jahrelang Spring vermieden, ganz bewusst, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, erster Vergleich, Spring 1.0, sowieso Mist. Das war jetzt nicht so der erste gute Wurf. So, dann hat sich das natürlich auch positiv entwickelt. Dann haben wir gesagt, zweiter Schritt, okay, wenn wir das jetzt in großen Stil einsetzen würden, was tut die Spring-Community da gerade? Ja, die ändert alle 6 Monate die Interfaces komplett. Wenn ich im mehrstelligen Millionen Zeilenbereich entwickle, ein Enterprise-System, kann ich nicht die ganze Zeit immer verbringen, nur mit Updates, weil irgend so ein Framework-Kram sich ändert. Also waren wir da auch skeptisch. Und daneben lief aber immer der Vergleich, was kann das Zeug denn? Und dann haben wir festgestellt, ja, das macht ja das Gleiche, was wir eh machen. So, das heißt, es entstand nie diese Notwendigkeit. Die Notwendigkeit, dann irgendwann eines Tages sowas doch zu machen, erwächst bei uns daraus. Auf andere Sachen haben die Leute am Markt keine Lust mehr. Wenn ich heute mal IT sage, hier, ich habe den geilsten Persistenzdienst auf der Welt, ist das nicht cool, mit dem zu arbeiten? Dann war das vor 15 Jahren noch so, ja, da, boah, ich darf damit arbeiten. Heute ist die Frage, wie, ihr habt kein Hibernate, was ist das denn? Ne? So, und das ist ein Marktdruck, der ja immer in der IT entsteht. Und genauso ist ja letztlich auch COBOL verschwunden. Das ist ja nicht per se eine komische Sprache, mit der man nichts entwickeln kann. Aber was ich in der IT immer so ein bisschen schade finde, ist, dass wir uns selber immer so vor uns hertreiben mit angeblich neuen Erfindungen. Und das sind alles so, viel kommt aus einer akademischen Forschung, also die ganzen Sprachfeatures und so, ne? Bringt die auch was in der Entwicklungspraxis, ne? Und alles diese Dinge. Und da brauche ich immer Mitarbeitende, die einen gesunden Blick haben, die Grundlagen gut verstanden haben und die dann auch sofort merken, okay, wenn ich mir diese drei Frameworks im Vergleich angucke, im Kern tun die ja exakt das Gleiche. Ich habe die Konzepte verstanden. Eigentlich ist mir egal, mit welchem ich arbeite. So, und dann picke ich mir aber mit praxisrealen Beispielen raus, warum ich mich für eins entscheide. So, aber wichtig, am Ende entscheiden wir uns für eins. Und da möchte ich dann auch die Governance aufrechterhalten, dass nicht irgendein Team plötzlich sagt, ja, heute habe ich mal doch in Angular was ausprobiert. Und dazu brauche ich dann aber auch Mitarbeitende, die sehr gut, wie soll ich sagen, hin und her reisen können, also die sehr gemischt einsetzbar sind und nicht dieses hohe Spezialistentum mehr pflegen, was ich eingangs erwähnte. Trotzdem brauche ich so ein paar Spezialisten, die irgendwie so als Quality-Sparringspartner sind, die also den anderen nicht die Selbstständigkeit wegnehmen, das, was damals in der klassischen Java-Tiger-Easy-Welt so ein bisschen passiert ist, sondern die einfach fördern, aber trotzdem werden gemeinsame Qualität und eine gewisse Governance erreichen. Das ist so die Lehre aus der langen Tiger-Easy-Phase so ein bisschen.
Und setzt ihr jetzt Spring ein?
Ja.
Okay. Also ich finde, es taugt auch nicht als Beispiel für so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und morgen wieder weg war. Ne? Also das ist schon...
Das wusste man aber damals nicht unbedingt. Nee,
also klar, aus heutiger
Sicht. Gerade wie das losging, dachte ich so, boah, die machen sich selber kaputt in der Community da. Ne? Aber ihr hattet, glaube ich, mal so eine schöne Folge, wie hieß das denn? Wird Java entthront oder genau, wer ist der Thronnachfolger oder sowas? Ne? Folge 5 war das, glaube ich. Das finde ich, also meine Antwort wäre da gewesen, ja, Java ist entthront. Ihr habt ja einen Nachfolger gesucht und habt ja irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, auch keinen gefunden. Das würde ich unterstreichen. Trotzdem ist Java für mich entthront, weil das, was wir heute an Java immer noch an Hype, an Szene, an Fortschritt erleben, das sind eigentlich spezielle Frameworks aus der Java-Welt, sag ich mal. Und es spielen immer mehr Dinge, die ja nicht Basis-Java sind, sondern irgendwie aus dem Kontext kommen, bis hin zu JavaScript, TypeScript und all die Sachen. Die leben und sind manchmal sogar Hype. So. Und dazu gehört auch sowas wie Spring Boot für mich rein.
Ja.
Ne? Das hat nur nichts mit Java im eigentlichen Sinne zu tun, sondern das ist der Erfolg eines Frameworks, was die Arbeit extrem schlank macht und vereinfacht halt. Ne? Java selbst.
Ja, wenn man mit Java eher das Ökosystem meint, dann ist es vielleicht nicht entthront sozusagen. Ne?
Genau. Und das andere ist jetzt aber elementar für die Technikerkrankenkasse. Dass ich nämlich sage, Java ist entthront, das sage ich ja eher aus einer praktischen Beobachtung. Wir finden nämlich eigentlich nur noch sehr schwer Java-Entwickler. Wenn ich eine Stellenausschreibung raushaue und da steht drin, ich suche einen Java-Entwickler, ja, dann bewerben sich Leute bei mir, die haben irgendwie Webprogramming gelernt und hatten auch mal ein halbes Jahr Java an der Uni und glauben jetzt, ja, sie machen ja bestimmt irgendwelche Docker-Container mit irgendeinem Spring Boot-Inhalt und so, ne? So diese Welt. Und was wir eigentlich suchen, ist das, was ich vorhin sagte, jemand, der Pure Java rauf und runter beherrscht und Lust hat, auf der Basis Systeme zu bauen, mit Frameworks, die genau das tun, was wir sonst an ich nenne es mal offiziellen Frameworks machen, die aber von uns selbst sind. So, da ist könnte man jetzt sagen, ja, ich finde doch gar keine Leute am Markt, die Tiger Easy können, weil es ist ja ein proprietäres System, das kennt ja keiner am Markt. Wir haben das ja auch nicht verkauft, veröffentlicht oder sonst was. Ich sag immer, die Lernkurve ist aber meiner Meinung nach extrem gering, bis hin zu die Annotations heißen ja gleich bei uns, ne? was man so aus anderen Frameworks kennt. Trotzdem, man merkt, das finden Menschen im IT-Arbeitsmarkt nicht mehr attraktiv. Also die Klassiker, die, glaube ich, wir alle auch noch sehr gut kennen, die Enterprise-Systeme von der Architektur her durchdrungen haben und erkennen, worauf es ankommt, die finden Tiger Easy nach wie vor total cool, weil das so ein Riesending ist, was alles mögliche komische Optimierungen hat und so. Also echt interessant aus Informatik-Sicht. Ein echtes Lehrstück sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, es wächst so eine Generation ITler ran, die eben über ein bisschen Webseite, bisschen, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, das ist halt die Welt und wir brauchen davon so viele. Aber ich habe auch manchmal in der Ausbildung das Gefühl, das geht zurück, dass das solide Gesamtblickbild, so ein bisschen Architektur und Co. im Hintergrund. Und solche Leute sind dann nicht mehr so fasziniert vom Tiger Easy. Und das Problem haben wir jetzt heute.
Aber das spricht, also wenn ich das sagen darf, das sind ja verschiedene Aspekte, die hier zusammenkommen. Und ich würde sagen, hier spielt eine große Rolle, das wäre jetzt mein Eindruck, eben einfach, dass wir so einen starken Arbeitnehmermarkt haben und die sozusagen der Arbeitnehmer stark wählen kann, wo er hingeht. Und das ist eben eine Einflussgröße. Das heißt, ist aber jetzt noch nicht ein Seismograf dafür, was jetzt wirklich die technisch beste oder ingenieurstechnisch vorzuziehende Lösung ist, ne? Hast du ja auch gesagt. Also das ist trotzdem am Ende vielleicht das, was sich durchsetzt oder was bestimmt ist. Aber wenn wir jetzt darüber reden, was sind gute Lösungen aus technischer, konzeptioneller Sicht, dann, ich denke, das muss man voneinander trennen. Man kann trotzdem auch mit der besseren, ne? Video 2000 hat damals auch gegen VRS verloren und so weiter.
Also, genau, ich wollte gerade Betamax zitieren.
Oder Betamax, ja, genau.
Das ist eben, es ist, die Masse setzt sich durch im Zweifelsfall. Und das meine ich aber sehr, sehr ernst, weil die Qualität, die zumindest bei großen Enterprise-Systemen dann entsteht, wird meiner Meinung nach schlechter werden in den nächsten Jahren. Das wird nicht dadurch kompensiert, dass ich sage, okay, wir stürzen uns alle auf eine Microservice-Architektur und bauen ganz viele kleine gute Dinge, weil die Kombi dieser Dinge gibt dann immer noch nicht ein gutes System im Zweifelsfall. Ich würde das jetzt aber mal zum Anlass, wenn es für euch passt, nehmen, ein bisschen zu erzählen, ja, wie geht's denn jetzt gerade weiter mit Tiger Easy und wo sind wir denn eigentlich heute? Ich habe bisher eigentlich aus der Vergangenheit erzählt.
Und was ist gerade gestern passiert? Du hast ja gesagt, da ist irgendwas passiert.
Ja, da haben wir die Datenbank abgeschaltet. Ach, ich habe so, ja, okay, gesagt, dass wir das, und irgendwann war der Host dann so, dass man auch wirtschaftlich sagen musste, Mann, das ist schon verdammt teurer Datenbankserver. Ich habe ja eben gesagt, es ist ein extrem guter Datenbankserver. Aber irgendwann, um nur noch eine Datenbank zu betreiben, ja, war dann irgendwann klar, wir bereiten vor, dass das da runterkommt. Auch da gilt wieder, das war nicht die Entscheidung, den Host loszuwerden, sondern erstmal uns unabhängig davon zu machen.
Also jetzt habe ich die Datenbank abgeschaltet, sondern jetzt quasi auf dem Host abgeschaltet und umgeschaltet auf, ja, das andere,
nehme ich an, ne? Genau. Ja. Genau.
Aber ich, ja, finde das so toll, dass wir heute einen Podcast aufnehmen unter dem Arbeitstitel, wie die TK den Host losgeworden ist, und gestern ist es passiert. Das ist schon toll.
Ah, Moment. Es geht noch ein Stückchen weiter, die Story. Der Host ist immer noch da. Ja. Der wird im März nächsten Jahres dann abgebaut, sozusagen. So, aber der ist noch da. Aber jetzt hat er weder Fachlogik noch Datenbank. Insofern haben wir jetzt die Voraussetzung geschaffen, ihn loszuwerden. Mhm. Ich muss aber noch mal betonen, wir haben natürlich auch lange diskutiert. Also für das gesamte Kassensystem, nenne ich es mal, da wollten wir nicht weiter diese Plattform dann haben. Aber wenn man schon so einen modernen Host im Haus hat, wie gesagt, wir haben immer die modernste Hardware, da kann man ja auf die Idee kommen, da kann ich ja andere coole Dinge mitmachen. Vielleicht ist das ja der beste Webserver ever, ne? Und da gibt es ja auch Hersteller, die bewerben dann bestimmte neue Features. Und wir haben jetzt aber endgültig tatsächlich die echte Entscheidung getroffen, nein, wir betreiben ihn nicht weiter, auch nicht für neue Technologieszenarien. Ein klassisches Szenario hätte zum Beispiel sein können, hey, da kommt eine coole Linux-Infrastruktur, also unsere gesamten Rechenzentren, die wir übrigens auch selbst betreiben, sind Linux-basiert. Im Wesentlichen, klar, wir haben auch tausende Windows-Server und so, aber sind da auf der Linux-Schiene. Und auf so einem Host kann ich coole Linux-Partitionen machen und sonst was machen. Kann ich alles machen, aber wir haben gesagt, nee, die Welt ist dann doch am Ende ein Stück exotischer und herstellergebundener, als wir es bei anderen Sachen vorfinden. Und jetzt ist wirklich die Entscheidung, deshalb passt der Podcast irgendwie so zufällig gut, ist wirklich gefallen, yo, wir verabschieden uns von ihm und wir haben auch alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Auch diese Datenbankablösung, muss ich auch nochmal sagen, war auch ein dreijähriger Prozess, den wir genauso solide Stück für Stück weil es ja hochkritisch, ne, unser gesamter zentraler Datenbestand, wenn da irgendwas schief geht oder inkonsistent wird, haben wir ein riesiges Problem. Entsprechend hat das einen Augenblick gedauert.
Ich möchte, bevor wir, du wolltest ja den Blick nach vorne richten jetzt gleich, wie geht's weiter und so, wollte ich nochmal eine Sache anmerken, die ich aus dieser Review damals erinnere. Weil eine Sache, die wir uns natürlich auch gefragt haben, und die ich dann, diese Frage hatte ich dann dem Bereichsleiter da gestellt, dessen Namen ich jetzt nicht mehr erinnere.
Herr Schröder.
Genau, gut. Dann habe ich das Herrn Schröder gefragt. Da habe ich ihn gefragt eben, ja, es ist ja so, in der Politik, in der Presse, man hört viel, dass gewünscht ist und dass es auch passiert, dass Krankenkassen fusionieren. Und das kenne ich jetzt aus vielen anderen Projekten eben auch. Diese Fusion mit den einhergehenden Migrationen und so stellen große Herausforderungen dar. Und gerade auch mit so einem Ziel, ich will hier immer geradeaus, stetig und so weiter. Wie geht denn das zusammen? Und ich meine, vielleicht korrigierst du das jetzt gleich nochmal, aber zumindest das Big Picture, das er mir als Antwort gegeben hat, war, nein, also sowas machen wir gar nicht. Wir sind die TK, wir sind hier die top gesetzliche Krankenversicherung und wir, bei uns läuft das anders. Wir nehmen einfach Versicherte von anderen Versicherungen auf in der Größenordnung jährlich von einer Top 10 deutschen gesetzlichen Krankenversicherung. Und deswegen bei uns, wir müssen nicht Systeme migrieren, zu uns migrieren einfach die Versicherten. Mhm. Scheint mir auch ein Erfolgsfaktor zu sein, ja?
So. Ja, das ist schön, dass du das sagst, ne? Sonst, wenn ich das sagen würde, klingt das so nach Selbstbeweihräucherung. Wir haben ja einen gewissen Ruf als wir nennen uns ja auch die Techniker, nicht ganz umsonst. Der ist sicherlich nicht der schlechteste und da ist auch was dran, weil wir eben relativ solide und sachlich vor allen Dingen vorgehen. Also nicht so, sind nicht politische Managemententscheidungen, sondern es sind immer Sachentscheidungen auf allen Ebenen. Und die werden manchmal auch sehr kontrovers diskutiert, das ist auch kein Geheimnis, aber sie werden diskutiert und es gibt dann irgendwie einen Konsens am Ende und alles ist gut. Und dieses Prinzip ist genau das Gleiche. Das sehen wir ja auch bei unseren Schwesternkassen zum Teil, was die nach Jahren der Fusion immer noch an IT rumdoktern. Und bei uns ist das Konzept tatsächlich so, was wir zumindest einmal in sehr großem Stil, wir machen das ja nicht andauernd, wir wollen ja gar nicht fusionieren, aber einmal in sehr großem Stil gemacht haben. Und da war überhaupt nicht die Frage, ob wir das alte System noch irgendwie rumschleppen oder irgendwas, sondern die Versicherten werden solide integriert in unser System. Das ist tatsächlich dieses Erfolgsgeheimnis, dass man nicht unterschiedliche IT-Philosophien sich erst ins Haus holt.
Also ich muss noch sagen, also das war ja doppelt, du interpretierst es jetzt technisch. Er meinte das, glaube ich, schon auch wirtschaftlich, so nach dem Motto Abstimmung mit den Füßen. Die melden sich einfach bei der anderen Krankenkasse an und melden sich bei uns an.
Nee, das funktioniert natürlich nicht. Nein, es ist schon ein echtes Migrationsszenario.
Ja, beides gibt es ja, ne? Also er meinte aber sozusagen, wir müssen nicht fusionieren, wir saugen sozusagen die Kunden einfach weg.
Ja, gut, das diskutieren wir hier öffentlich jetzt mal nicht so laut, aber ein bisschen gibt es auch das. Aber ich war jetzt wirklich auf dem echte Fusion mit echter IT-Integration und da ist unsere Antwort, ja, echte Fusion, aber ohne IT-Integration.
Ja, genau.
Das heißt, auch das hat uns nicht quergeschossen in dieser langen Phase, die wir dort hatten. Das ist ja auch, dann ist man plötzlich 3 Jahre mit was ganz anderem beschäftigt. Das ist uns zum Glück auch nicht passiert, sondern auch da war immer die Balance.
Ganz kurz, bevor es jetzt der Blick in die Zukunft geht an der Stelle. Du hattest ja auch nochmal erzählt, das fällt mir jetzt auch einem Hintergrund, das war bei einem Logistikanbieter mal, die hatten auch eine eigene proprietäre Software entwickelt, die lief auch sehr gut. Und da waren sie auch einmal an einem Punkt, da war ich auch da begleitend dabei, wo sie dann darüber liegt, Herr Mensch, könnten wir eigentlich jetzt unser System eigentlich auch anderen zur Verfügung stellen? Also wollen wir da ein Produkt draus machen? Und was du gerade auch sagst, ich meine, ihr habt ja sehr viele Faktoren mit den Vor- und Nachteilen, die du schon sagst. Ne? Der Full-Stack-Entwickler sagt, Mensch, ich werde hier auf die Ecke vielleicht zurückgedrängt. Oder eben auch jetzt ganz Besonderheiten, die ihr habt, jetzt auch was diese soziale Anbindung habt, also wie das alles funktioniert. Habt ihr denn jemals auch diesen Gedanken gehabt, zu sagen, Mensch, das funktioniert so toll bei uns, könnte man daraus denn nicht jetzt ein Produkt machen, von das auch andere Krankenkassen dann einsetzen könnten? Oder ist das eben so speziell bei uns, dass man sagen, das ist eigentlich nicht übertragbar?
Nein, also das deutsche Krankenkassengeschäft ist ja hochgradig durchnormiert. Das heißt, wenn man Wettbewerbsvorurteile aus einer IT-Gestaltung gewinnen will, muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Das kriegt man hin. Ich behaupte, wir kriegen das hin. Aber erstmal haben alle die gleichen Prozesse. Das heißt, ein System würde eigentlich reichen. Und da gab es ja mal eine Zeit, da hat die SAP gesagt, boah, guck mal, es gibt gar keine Krankenkassensoftware, keine Standardsoftware. Das ist doch unser Thema. Wir sind doch die Standardsoftware-Lieferanten. Lass uns mal ein Krankenkassensystem bauen. So, dann haben die angefangen und dann haben sie nach anderthalb Jahren gemerkt, es gibt ja maximal 5 Kunden, die das kaufen würden. Weil das ist kein internationales Geschäft, das ist nationales Recht, das ist in jedem Land komplett unterschiedlich. Das heißt, ich habe gar nicht den typischen Weltmarkt, den sich eine SAP zum Beispiel vorstellt. Und dann haben wir auch ein bisschen das Interesse dran verloren und dann gab es ja so eine Partnerschaft und heute wird das ja woanders fortgeführt. So, und da ist aber eines der großen Krankenkassen, Standard-Krankenkassensysteme entstanden. Und dann gibt es im Markt ja noch ein zweites großes Krankenkassensystem, das auch aus einer Historie entstanden ist, weil viele Kassen, gerade Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen, hatten einen Vorläufer dieses Systems und ja, dann kann man auch so eine Gesamtsicht daraus entwickeln und dann alle damit bedienen.
Und wollen wir die mal benennen, die anderen beiden Systeme, damit man die mal gehört hat?
Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt die Namen einfallen, aber ja, das ist sowas wie OS Care und ISKV 21 Next Generation aktuell. Das sind also so die beiden großen Systeme, die es im deutschen Markt eigentlich gibt.
Die von mehreren Krankenkassen.
Die von hunderten Krankenkassen benutzt werden, ja, genau. Und dann gibt es ein System, das ist dieses gallische Dorf, die TK mit ihrem TK Easy, das benutzt nur genau eine Kasse, nämlich wir. So, und warum ist das so? Als wir TK Easy entwickelt hatten, hatten wir keinerlei Produktgedanken. Und wenn du so ein großes Produkt von Anfang an nicht mit einem Produktgedanken, einem Marktgedanken entwickelst, kannst du das meiner Meinung nach auch nicht mehr nachholen. Da gibt es gewisse Randbedingungen, interne Abhängigkeiten, Pflege-Release-Strukturen und so, die extrem optimiert sind auf die TK. So, heute ist das so, ja, ich glaube, mit ein bisschen Anstrengung kann man da vielleicht noch irgendwie was draus machen, ist aber überhaupt nicht unsere Strategie. Ganz, ganz einfach. Wir kriegen öfter Anfragen von anderen im Markt. Mensch, wir haben gehört, euer TK Easy funktioniert so cool. Könnt ihr uns das nicht verkaufen? Und dann müssen wir leider immer sagen, nee, leider nein. Und das meinen wir auch ganz ernst. Wir machen gerne Leute glücklich. Gerade auch als öffentliche Körperschaft haben wir ja ein gewisses Verpflichtung, auch Dinge auch mal zurückzugeben. Aber da würden wir keinen mit glücklich machen, weil das ist so speziell und durchdacht und zugeschnitten und optimiert, das kann man nicht ganz einfach aus der TK rauslösen. Das ist die schlichte Antwort. Also nein, wir sind nicht damit im Markt und gehen auch nicht damit.
So ähnlich war das auch bei diesem Logistikanbieter, die Überlegung, dass sie auch sagen, das ist so speziell jetzt für uns jetzt zugeschnitten und man müsste eben wieder noch einen ganzen Bereich aufbauen, der sich nur um die Produktpflege dann kümmern muss dann, dass man sagt, das ist ja eigentlich nicht unser Kerngeschäft, das wollen wir auch gar nicht unbedingt machen.
Dabei genau. Weil du hast ja eine Zusatzbelastung. Du musst ja plötzlich auch eine Art Service-Dienstleister sein, weil wer sorgt denn jetzt für Updates und ist das immer synchron und machen wir das? Das heißt, das würde Kosten für uns erzeugen, die wir eigentlich ehrlich gesagt nicht auf Versicherte umschlagen. Das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Und der andere Grund ist auch, das wäre ja das Kleine, also wir müssten uns um 1-2 Kunden dann womöglich kümmern. Das umgekehrte Modell ist ja, wenn diese anderen Systeme, die ich eben erwähnte, entstehen, dann, wenn die über den Feature-Umfang des nächsten Releases sprechen, dann müssen sie im Prinzip immer 300 Stakeholder an Bord holen und das abstimmen. Und dann ist ein halbes Jahr rum. In dem halben Jahr haben wir schon 5 Releases draußen. Also wir sind sehr froh, dass wir diese Unabhängigkeit von haben draußen. Weil das bedeutet, also manchmal sind wir auch langsam in Anführungsstrichen, das ist immer noch extrem schnell im Vergleich zum Rest der Branche dann, weil wir einfach selber entscheiden können. Und wenn wir morgen irgendein Feature rausbringen wollen, dann tun wir es halt einfach und überhaupt keinen abstimmen. Und das ist tatsächlich ein riesen, auch ein echter wirtschaftlicher Vorteil.
Das ist ja nochmal eine Frage, die sich für mich hier anschließt. Du hattest ja gesagt, es ist ein großer Modulit. Also ich habe auch verstanden, zweistellige Millionenanzahl Lines of Code. Ich meine, ich glaube, wir haben das damals ja auch angeguckt. So erinnere ich das auch. Aber du hast jetzt eben gesagt, im halben Jahr machen wir 5 Releases. Wie viele Releases macht ihr aktuell? In welcher Zeittaktung?
Wir machen seit 20 Jahren 5 sogenannte Major Releases im Jahr. Also alle 2 Monate. Der Gedanke dahinter ist, wir releasen da nicht einzelne Anwendungen, wir releasen die gesamte IT. Also an einem Samstag in dem Monat bauen wir, was weiß ich, neue Server ein, stellen ein neues SAP-Release hin, spielen die neuesten TK Easy-Anwendungen ein und aktualisieren 3 Web-Applications. das passiert alles gemeinsam. Das Prinzip hat sich extrem bewährt und 5 Releases im Jahr waren absolut immer ausreichend. Das ist ja jetzt nicht ultra agil, so ein Riesensystem, im Sinne von jede Woche muss ein neues Feature raushauen. Aber wir haben vor mehreren Jahren jetzt angefangen, das Ganze zu ergänzen mit sogenannten Minor Releases, weil uns die Geschwindigkeit dann doch, also die neuen Ideen sprudeln, auch die der Gesetzgeber übrigens, ne? Also wir sind ja sehr politisch abhängig und wenn jetzt im Gesundheitsministerium beschlossen wird, hey, das läuft jetzt rechts rum und nicht links rum, dann kann es schon mal sein, dass wir sowas in 2 Monaten umsetzen müssen. Und da fragt uns keiner, ist dann da ein passender Release-Termin? So, deshalb haben wir mittlerweile so ein Minor-Release-Konzept und wir sind dabei, also die Tendenz ist, dass wir immer weniger Majors und immer mehr Minors machen. Also die Minors sind quasi wöchentlich möglich. Technisch war unsere Pipeline schon immer so, dass wir täglich releasen könnten. Das würde aber auch, ich selbst sogar, also aus Management-Sicht wird das keiner mitgehen, weil der Need ist nicht wirklich da, aber das Risiko bleibt natürlich da, dass ich dann ständig auch kleine Fehler einbaue oder so. Aber jede Woche ist zum Beispiel völlig okay. Und Features ist bei uns auch immer ernst gemeint. Ich muss dann immer lachen, wenn die Apps andauern. Ich glaube, jeden von uns nervt das mittlerweile, wenn er eigentlich die App weniger benutzt, als er sie updatet. Aber dann sind die glorreichen Features, ja, der Button ist jetzt grün statt rot. Ne? Und dann denke ich immer, okay, sowas verkaufen wir nicht als Feature. Das machen wir vielleicht heimlich mal mit. Das sagen wir aber noch nicht mal einem. Sondern Features sind bei uns, dann haben auch eine gewisse Relevanz dann. Und dann haben sie es auch verdient, in so ein Minor oder natürlich ein Major dann auch reinzukommen. Mhm. Okay. Und auch wieder gestern ist die Entscheidung gefallen, wir machen künftig jetzt nur noch 4 Major Releases. Einfach weil unser Minor-Konzept mit jedem Monat quasi besser funktioniert. Da muss man ja viele Dinge neu gestalten, andere Abhängigkeiten, besseres Testmanagement, weil ich muss mich dann noch mehr auf meine Regressionstests verlassen können, damit ich auch guten Gewissens einfach auf den Knopf drücke und nicht die Arbeit habe, alles nochmal händisch nachzugucken oder sonst was zu tun.
Bedeutet das, dass bei Minor Releases bestimmte Dinge stabil bleiben müssen, die man nur in Major Releases ändern kann? Ja. Gibt es da eine klare Vorstellung? Ja.
Das ist der Grund, warum wir das sukzessive hochfahren, weil wir technische Lösungen finden müssen. Ganz Klassiker ist natürlich Datenbank-Tabellenerweiterungen. Die sind oft dann nicht mehr abwärtskompatibel für den Code. Also muss ich mir da Konzepte überlegen. Und das ist aber das, was ich meine. Wir werden da jetzt sehr schnell sehr viel besser, was das angeht. Sind da erstmal ganz solide und vorsichtig rangegangen. Ja, und je mehr wir das jetzt beherrschen, umso mehr bauen wir den Teil aus.
Ich glaube, jetzt ist noch Zeit für den Ausblick, oder?
Ja, der Ausblick besteht eigentlich aus 2 Teilen, nämlich dem, was tatsächlich aktuell schon passiert, also was schon Wahrheit ist, und natürlich dem, oh, was könnte denn kommen, und wir wissen das alle noch nicht. Also das erste ist, ich muss ja ganz an den Anfang zurück, wir haben damals einen Swing-Client gebaut und haben uns sukzessive die Jahre danach, also spätestens, sag ich mal so, ab 2006, 2007, natürlich immer gefragt, ja, sollten wir jetzt nicht langsam mal einen Web-Client bauen? So langsam entstehen da interessante Techniken. Die Menschen sind es auch gewohnt, auch privat sozusagen vor so einem Ding zu sitzen. Und jede Evaluation hat immer ergeben, boah, wir handeln uns eigentlich nur Nachteile ein. Viele große Unternehmen mit so ähnlichen Strukturen wie wir haben relativ früh auf Web-Clients gesetzt, weil sie das Softwareverteilungsproblem nicht in den Griff gekriegt haben. Also bei einem großen Java-System muss ich tausende Klassen an jeden einzelnen Arbeitsplatz deployen. Das hatten wir immer sehr gut im Griff. Das heißt, das war nie so der Druck, warum wir jetzt einfach Web-Clients machen. Und wir waren lange Zeit der Meinung, vermutlich zu Recht, dass man den gleichen Komfort und die gleiche Robustheit einfach nicht erreichen kann in so einer Web-Umgebung, die wir für so ein komplexes Szenario, so ein Enterprise-System brauchen. Und heute würde ich das natürlich nicht mehr sagen. Heute haben wir sehr ausgereifte Frameworks in dem Umfeld und ich kann da sehr tolle Oberflächen machen. So, deshalb tun wir es heute auch. Aber jetzt kommt wieder die Zweiklassengesellschaftsthematik. Vor ein paar Jahren haben wir entschieden, wir machen jetzt, das nennt sich TKX. Na, das ist jetzt sozusagen die neue Client-Version.
Hieß das vorher TK Twitter? Oder?
Ja, nee, also wir machen lieber blau statt schwarz. Aber TKX. So, und das Konzept dabei war wieder die Überlegung, wie kriegen wir das sanft, unauffällig und ohne großen Stress auch für die Entwickler hin? Also ihr müsst ja bedenken, wir haben mehrere hundert Java-Entwickler. Das sind nicht alles die Web-Cracks. Ne? Also das heißt, die hätten auch eine riesige Lernkurve, wenn wir die jetzt alle in die Webwelt bringen wollten. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt kommt das, Holger, was du schon mehrfach erwähnt hast, hey, wir machen einen generativen Ansatz. Wir bauen einen Generator, der Standard Java versteht und daraus aber schicke React-Komponenten bastelt. Also irgendwelche Standard-Web-Komponenten hinten. Und wir haben auch einen, wir öffnen nicht irgendwie einen Chrome oder einen Firefox oder sowas, sondern wir öffnen ein TKEasy-Fenster, was einfach eine Browser-Logik Chromium-mäßig im Hintergrund laufen hat, sodass für den Benutzer auch erstmal nicht plötzlich die Vielfalt von dutzenden komischen abstürzenden Fenstern im Vordergrund steht, sondern er sieht auch nach wie vor eine Umgebung, recht konsistent. Hm. Und da drin spielt sich auch Standard-Web-Technik ab, aber die Entwickler entwickeln die gar nicht. So, und den Ansatz, muss ich sagen, habe ich zwar selbst mitentschieden, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so, also im Moment bin ich da gerade an andere Richtung weichen stellen, obwohl wir natürlich mitten in diesem Migrationsprozess jetzt sind dahin und immer mehr Anwendungen jetzt natürlich in diese Welt ziehen. Was uns auch erlaubt, die Frage hattest du ja vorhin auch, also mittlerweile haben wir auch sowas wie User Experience Teams und sowas, das hatte man vor 20 Jahren nicht, ne? Da hat irgendjemand einen GUI-Button programmiert und nannte sich Frontend-Entwickler. Heute muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man kognitiv den Benutzer geeignet durch die Systeme führt. Und das ist natürlich für uns eine Riesenchance, auch das jetzt zu tun. Und die neuen Oberflächen von TKEasy sind deutlich entschlackt, deutlich effizienter und mit sehr viel mehr Hilfsunterstützung.
Dann hattest du eben noch so angedeutet, ja, also wir migrieren jetzt auf die neue UI-Technologie, aber ich bin da irgendwie schon wieder anders unterwegs. Das habe ich nur noch keinem verraten, so ungefähr. Kannst du das noch etwas erläutern oder ist das zu wenig durchgegart?
Nee, das ist genau das Thema, die Fortsetzung des Themas von vorhin. Weil was bringt denn so ein Generatoransatz? Der führt in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so schräg, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, zur Verdummung der Anwendungsentwickler. Die dürfen schon wieder nicht diese neuen Techniken selber in die Hände nehmen. Also exakt das, was wir vorhin diskutiert haben, setzt sich da fort. Es kommt ja auch aus diesem Gedanken, hey, wie kriegen wir die Leute ohne Stress in diese Welt? Und Leute, die jetzt sich, die nichts Neues lernen wollen, die finden das auch total genial, weil die programmieren einfach ihre GUI jetzt in Java-Code, wie sie es kennen. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das, was der Markt vielleicht heute bietet an IT-Mitarbeitenden auch. Die haben vielleicht eher doch kreative Vorstellungen, wollen auch was Ende zu Ende verstehen. Ich habe auch viele Leute, die sagen, hey, ich will eigentlich den ganzen DevOps-Kram auch mitmachen. Ich habe mein Produkt hier entwickelt, ich habe mit dem Kunden gesprochen, aber ich will jetzt auch sehen, wie das Ding läuft jeden Tag und wie das Monitoring funktioniert. Ich habe aber auch Leute, die sagen, hier, bleib mir weg mit dem DevOps-Quatsch, ich bin Entwickler, such dir einen, der diesen Kram hat. Also es gibt beide Welten wie immer. Es gibt unterschiedliche Menschen und die braucht man auch im Unternehmen und andere findet man im Zweifelsfall auch nicht. Ich finde ja nicht eine homogene Masse. So, und da habe ich jetzt gerade ein bisschen die Befürchtung, dass wir diese alte Zweiklassengesellschaft auf eine gewisse Art fortsetzen. Und das Hintertürchen ist für mich, was ich soeben angedeutet habe, ein bisschen mehr Microservices reinbauen und so, also dass genug technische Kreativität auch stattfinden kann bei allen Entwicklern. Hm.
Also es soll einfach eine Alternative geben. Also so verstehe ich das. Das ist jetzt nicht, okay, wir sind mit der Migration fertig, migrieren wir jetzt zum nächsten, sondern du willst die Tür aufmachen, dass die halt vorne ihr React selber beherrschen wollen und so eben auch eine Spielwiese haben. Ist das so?
Ja, also das kann eine Überlegung sein. Die hast du jetzt angestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon so hatte, aber das könnte eine Überlegung sein, dass man ein bisschen zweigleisig fährt. Weil wir haben das andere natürlich schon angestoßen. Das ist ja mitten im Werden sozusagen. Und zwar mit dem Gedanken, den du vorhin auch angedeutet hast. Wir sind, wie gesagt, aktuell React-basiert. Jetzt kann es ja sein, irgendwann gibt es sowieso das nächste Hyper-Hyper-Framework, aber irgendein Grund, wir wollen jetzt alle Angular machen. Dann ist dieser generative Ansatz tatsächlich cool, weil klar, ich kann den Code so lassen, den Anwendungscode tatsächlich. Das ist ein Vorteil. Das war auch einer der Gedanken bei dem Design dieser Sachen, weil gerade Web-Frameworks irgendwie ja ständig auf den Markt kommen. Auch da merkt man aber langsam eine Konsolidierung. Die Frequenz nimmt in meiner Wahrnehmung zumindest ab. Und das bietet ja auch eine gewisse Sicherheit, dann auf solche Entscheidungen ein paar Jährchen länger zu setzen. Also da habe ich so zwei Herzen in der Brust zwischen diesem, hey, ich mache mich ein Stück unabhängig von aktuellen Hype-Technologien Und ja, was biete ich denn einem Entwickler an seinem Arbeitsplatz für seinen kreativen Kopf auch und auch für seine Lernkurve? Viele ITler achten ja heute darauf, dass sie mit möglichst vielen Dingen in Berührung kommen, weil sie wissen, hey, ich bin zwar begehrt am Arbeitsmarkt, aber es kann auch jederzeit passieren, dass ich irgendwie den wechseln muss auch den Arbeitgeber. Das kann ich auch total verstehen, ne? Und die Chance will ich jetzt auch niemandem verwehren, oder ich möchte, dass die Leute sich weiterhin bei uns bewerben, weil sie diese Chance auch sehen. Man muss dazu auch noch sagen, wir kommen aus einer Zeit, wir haben eine extrem geringe Fluktuation bei der TK. Also wenn einer da ist, ist er meistens 20 Jahre da. Das heißt nicht, dass er 20 Jahre den gleichen Job macht. Aber wir sind eben eine sehr große IT. Ich sage das immer so, wir haben jede IT-Profession an Bord, vom Operator bis zum KI-Engineer. Das liegt daran, dass wir eben alles selber machen. Und deshalb kann man sich sehr gut quer und längs bei uns auch entwickeln. Aber es führt eben dazu, die Leute sind lange da. Aber auch da merkt man Generationenwechsel. Also ich hatte ehrlich gesagt 20 Jahre lang keine Kündigung und in diesem Jahr hatte ich schon zwei. Das ist schon spannend, ne? Und das macht aber auch einen gewissen Kulturwechsel bei uns im Denken, so wie man IT managt, dass man auch dummerweise, also wir lassen uns nicht erpressen, aber ich muss dem Arbeitsmarkt auch ein Stück weit entgegenkommen und trotzdem immer noch gute IT bauen. Das ist ja der Trick, ne? Also auch mit einem Hype-Framework dann coole Sachen bauen.
Bei eurer Größenordnung wird ja aus der individuellen Erpressung eine Statistik.
Ja.
Ne? Also insofern.
Aber wenn ich denke jetzt an andere, eigentlich auch eine Weile in Kalifornien, und wenn ich denke, da die ganzen Google und sonst was, wenn man sagt, zwei Kündigungen im Jahr, da würden die ja drüber lachen. Das haben die ja pro Stunde auf dem Tisch bei Google.
Natürlich, ja, aber da kündigen die ja.
Ja.
Im Moment, ja, genau.
Ja, aber also, wird ja sehr viel umgewälzt. Also wenn ihr nur zwei im Jahr habt, ist immer noch sehr stabil. Und das ist jetzt dieser Faktor, das fand ich eben, das hatte ich schon ganz zu Anfang gefragt und wir müssen das auch noch nicht jetzt gleich behandeln, wenn du noch nicht willst, was du am Ende aufheben willst. Wir haben ja jetzt diesen technischen Aspekt besprochen, wir haben diesen sozialen Aspekt besprochen, wo ja jeweils auch eine besondere Situation ist. Und dann ist ja nachher auch mal die große Frage, ja, aber rechnen Sie das Ganze eigentlich auch da? Also sind wir jetzt eigentlich mit unserem Ansatz, wir haben ja wirklich, also ihr habt ja einen sehr besonderen Ansatz jetzt einen Weg beschritten, kann man jetzt auch sagen, kann man es überhaupt vergleichen, dass man jetzt unter verschiedenen Kassen sagt, Mensch, wir sind jetzt eigentlich unsere Aufwendung für IT, aber eben jetzt auch dieser Glücksfaktor, den wir jetzt haben, also ist es jetzt eigentlich auch, dass man sagen kann gegenüber anderen, ja, das ist ein Ansatz, den wir wirklich auch empfehlen würden, das ist auch, na, ist sehr, sehr, sehr
auch teuer. Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht,
ja, ne, sozusagen. Glücklich, aber es ist auch sehr, sehr, sehr teuer. Oder sagt man, nein, durch diesen Ansatz haben wir eben auch noch einen ökonomischen Vorteil sogar jetzt auch erwirtschaftet.
Das ist natürlich eine wichtige Frage, ne? Wir sind zwar eine öffentliche Körperschaft, aber wir haben gar kein eigenes Geld, genau deswegen ja. Wir haben nur Versichertengelder und die sind für die Versorgung der Versicherten da und für nichts anderes. So. Und ja, also vorweg kann ich vielleicht mal schicken, ich gebe so lange in der IT guten Gewissens Geld aus, wie wir als TK nach wie vor der Benchmark-Markt sind für die geringsten Verwaltungskosten. Das ist kein Geheimnis. Die IT macht fast ein Drittel der Verwaltungskosten aus. Das ist im digitalen Zeitalter auch wahrscheinlich völlig okay für ein Unternehmen. Und unsere Verwaltungskosten liegen deutlich unter dem Durchschnitt. So. Und solange das so ist, habe ich null schlechtes Gewissen, wenn ich auch mal wieder jemanden einstelle oder wenn ich mal ein neues Projekt starte. Das ist so der generelle Hintergrund, was ich da immer im Kopf habe zu dem Thema. Das andere sind jetzt die konkreten Kosten. Da nenne ich mal gerne ein Beispiel. Ich will da jetzt keine Zahlen öffentlich machen, nur ein Verhältnis. Wir haben vorhin von dem SAP OS Care System gesprochen. Unsere TK Easy Welt kostet genau ein Zehntel davon. Das ist schon, also wir reden von Millionenbeträgen logischerweise irgendwo, aber wir sind ein Zehntel davon. So, auch das ist etwas, wo ich ein extrem gutes Gewissen hatte. Solange unsere Kosten von den Verhältnissen her und auch dem Verwaltungskostenanteil so gering sind, wie sie sind, ja, ist das absolut, würde ich jedem empfehlen, es zu tun. Das war ja eben die Frage, würde ich es jemandem empfehlen, zu tun? Und da muss ich immer sagen, nein, ich würde es niemandem empfehlen. Weil die Voraussetzungen dafür, die hat nicht jeder und die kann man auch nicht beliebig schaffen. Das fängt schon in der Historie an. Also mit viel Freiheit und Ruhe im Start. Das habe ich schon nicht bei den meisten Dingen, die ich IT-mäßig heute neu aufsetze. Bis hin zu diesem Nachhaltigkeitsgedanken, bis hin zu einer gewissen Kultur. Wir waren auch beim Thema soziales System, das auch über lange Zeit so tragen muss, solche Dinge. Bis hin zum Management, was das über lange Zeit so tragen muss. Und diese Voraussetzungen sehe ich extrem selten. im Markt. Und ich meine jetzt nicht nur Deutschland. Und deshalb, es haben mich schon viele gefragt, sollen wir das genauso machen? Und dann sage ich immer, was Sie versuchen können und was Sie bitte nicht versuchen. Weil das ist bei uns, du hast eben das Wort Glück in den Mund genommen, wir haben da schon sehr gesteuert. Und es war sicherlich jetzt nicht Glück im Sinne der Entscheidung. Die haben wir schon sehr solide getroffen. Aber die Gesamtumstände, die sind eine Glückssituation. Überhaupt keine Frage.
Ja.
Aber Antwort heute wäre, ich habe ja auch ja gesagt, jahrelang haben wir das quasi jährlich verglichen. Ist was anderes nicht günstiger? Es kam immer raus, nee. Aber wir haben das ernsthaft betrachtet, auch mit solchen Betrachtungen, wie ihr damals aus der Software-Sicht eingeladen werdet, werden ja auch andere für eine wirtschaftliche Betrachtung eingeladen. Und heute ist die Diskussion eigentlich nicht mehr da. Also wir müssen das jetzt nicht mehr jährlich beweisen, sozusagen. Jetzt müssen wir aus meiner Sicht beweisen, dass wir das Ganze auch in die nächsten 30 Jahre tragen können. Das ist halt nicht selbstverständlich, wie wir in der Diskussion eben gemerkt haben. Mhm. Und da kann dann auch eine Idee aufkommen wie, oh, wir scheitern jetzt zum Beispiel bei der Renovierung vom Ticker Easy, nenne ich das mal. Und dann sagt man, hey, was kostet das eigentlich alles die nächsten 10 Jahre? Wäre es nicht doch praktischer, was zu kaufen? Ich behaupte mal, da wir das Vorgehen und die Mentalität nicht geändert haben, wird wieder rauskommen, nee, das andere kostet uns dann auf Dauer leider doch wieder mehr. Mal sehen.
Ja, wunderbar. Was für ein Schlusswort. Wir haben gelernt jetzt in unserem Gespräch, wie die TK den Host los wurde, aber nicht nur, eine ganze Menge mehr. Vielen Dank an dich, Frank. Hat viel Spaß gemacht. Andreas, willst du noch was?
Ich finde es einfach so unglaublich, dass wir zufällig diesen Podcast jetzt eingeplant haben und es genau auch an diesem Tag jetzt war, wo du sagst, eben gestern ist das dann passiert. Also es freut mich sehr. Ich will jetzt nicht wieder jetzt unter Glück jetzt einsortieren, aber das finde ich, das beglückt mich auch. Also es freut mich immer sehr, dass das so war. Und ich habe so viele Themen, ich habe auch ganz viele Klein, das sind alles Kleinkramfragen hier, aber vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Fortsetzung irgendwann.
Alles klar. Es gibt ja auch andere Themen, die wir machen. Also hat mir Spaß gemacht, jederzeit gerne wieder. Was soll ich sagen?
Genau, danke fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Irish marriage, I had the whole the marriage, but you looked sweet upon the feet of a boy, she took it for two.